So, steh bitte noch einmal auf, dass wir gemeinsam zu unserem Gott beten. Unser lieber Vater, unser großer Gott, vielen Dank dafür, dass wir diese Tage verleben dürfen und ganz bewusst uns daran erinnern dürfen, dass du deinen Sohn gesendet hast auf dieser Welt mit diesem großartigen Auftrag, Menschenseelen zu retten. Lieber Vater, hilf uns jetzt heute Morgen auch dieses Wunder von Bethlehem zu verstehen, zu erkennen und ja, dass wir sehen, dass die Stellung zu deinem Sohn alles ist, ob wir ihn ablehnen oder anbeten. Wir beten darum, dass du uns hilfst, Vater, zu erkennen, wer du bist, wer dein Sohn ist und was das mit unserem Leben zu tun hat. Amen. Schwarz oder weiß, Vergangenheit oder Zukunft, Dunkelheit oder Licht. Das sind Paare, die jeweils gegensätzlich sind und grundsätzlich existiert in unserem Denken von Raum und Zeit jeweils immer nur eins. Entweder ist etwas schwarz oder weiß, auch wenn es dazwischen unendlich viele Grautöne gibt. Irgendwo ist aber der Punkt, wo es kippt. Entweder ist etwas vergangen oder zukünftig. Die Gegenwart ist der Wechsel. Entweder ist da Dunkelheit oder Licht und schon ein kleines Streichholz kann einen Raum mit Licht füllen. Und so gibt es im Leben einige Gegensätze, wo das eine das andere ausschließt. Entweder tun wir das eine und lassen das andere oder andersrum. Und ganz ähnlich ist es auch bei einer Person, ja, bei der entscheidenden Person von Welt- und Heilsgeschichte, Jesus Christus. Entweder bist du gegen Christus oder für Christus. Du glaubst nicht an ihn oder du glaubst an ihn. Du lehnst ihn ab oder du betest ihn an. Und in unserem heutigen Bibeltext aus Matthäus 2 geht es um zwei Herzenseinstellungen, die du in Bezug auf diesen besonderen König Jesus Christus haben kannst. Und je nachdem, was in deinem Herzen ist, wie es in dir aussieht, wie dein Denken ist, wie dein Sinnen und Trachten ist, so wird natürlich auch sich das in der Praxis unterscheiden. Die eine Herzenseinstellung finden wir beim berühmten König und die andere Herzenseinstellung bei den Weisen. Schlagt eure Bibeln auf, wir lesen Gottes Wort aus Matthäus 2. Ab Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet mir, damit auch ich komme und ihn anbete. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging nun vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes in dieser Geschichte in Bethlehem und teils auch in Jerusalem. Letzte Woche haben wir ja von der besonderen Geburt Jesu Christi gehört und was es damit auf sich hat. Und heute soll es um den besonderen König, Jesus Christus, gehen. Und da gibt es eben nur zwei Einstellungen zu. Und die eine finden wir repräsentiert eigentlich in den ersten Versen durch Herodes, der ihn, wie wir auch im Zusammenhang sehen, ablehnt. Er als König der Juden lehnt ihn natürlich ab. Und die zweite Einstellung zu Jesus Christus ist Anbetung. Entweder oder. Matthäus zeigt Stück für Stück in seinem ganzen Buch diese königliche Abstammung von Jesus Christus. Er beginnt schon direkt mit dem Stammbaum aus der Königslinie Davids und zieht Dutzende alttestamentliche Prophezeiungen hinzu und liefert Beweis auf Beweis, dass Jesus Christus der rechtmäßige König Israels ist. Dass er der ist, der vor Jahrhunderten vorher angekündigt worden ist. Dieser König, den gilt es anzubeten. Und das ist das Ziel, dass wir letzten Endes sein kommen. All die Dinge, die wir vielleicht in unserem Leben anbeten, Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, haben wir gerade noch gesungen. Auch wenn wir da keinen Götzen von machen, so sind das vielleicht Dinge, die uns sehr wichtig sind, die wir in unserem Leben hochhalten, die uns wirklich begeistern. So hoffe ich, dass wir da hinkommen und sagen, nein, ab heute mehr und mehr Christus auf dem Thron. Das ist das oberste Ziel eines Menschen, Christus zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben. Am Ende von Vers 25 haben wir in Kapitel 1 letzte Woche gesehen, dass Jesus geboren ist. Und hier nun wird das aufgegriffen in Vers 1. Jesus ist in Bethlehem geboren in diesen Tagen. So sagt es uns der Bibeltext. Und dazwischen, so haben wir vorgestern noch gehört, ist etwas ausführlicher beschrieben, wie das gelaufen ist, wer da gekommen ist im Lukas-Evangelium. Lukas berichtet weiter, dass Jesus beschnitten wurde, dass er im Tempel dargestellt wurde. Wir lesen von einem Lobpreis Gottes von Simeon und durch Hanna, die in Lob Gottes verfallen, als sie Jesus sehen. Und das nächste überlieferte Ereignis ist das, welches wir in unserem Text finden. Und in den ersten Versen sehen wir ein Stück weit die Herzenseinstellung von Herodes, viel mehr dann noch im Kontext, werden wir uns anschauen. Aber wir werden auch zwei Exkurse machen. Ich weiß nicht, ob ihr Fragen habt zu den Weisen oder auch zu diesem Stern. Ich hatte sie auf jeden Fall und die schauen wir uns an. Also das Erste, was wir uns anschauen, ist die Ablehnung. Vers 1, als Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem. Also Matthäus erklärt hier den Zeitpunkt, wann das stattgefunden hat, verknüpft das mit einer Person, mit einer berühmten Person, die im Amt ist, Herodes der Große. Und in den Tagen, als Herodes König war, geschieht nun diese ganze Begebenheit. Die Bibel macht das öfters so, dass sie den Zeitpunkt an einen berühmten König knüpft, ja, in den Tagen von König Josia, von König sowieso. Klar, Christus war besonders im Alten Testament noch nicht geboren, also konnte man nicht vor Christus eine Zeitrechnung herleiten. Und doch können wir an bestimmten geschichtlichen Ereignissen dann festmachen und von einer relativen Bezug zu einer genauen Jahreszahl kommen. Und das können wir zum Beispiel durch Herodes den Großen, der von 37 vor Christus bis 4 vor Christus regiert hat. Herodes war Nachkomme Esaus und deshalb gewissermaßen ein alter Feind der Juden, haben im 1. Mose studiert. Herodes war grausam, hinterhältig, er liebte Prunk, er liebte große Bauprojekte. Viele der Ruinen stammen aus seiner Zeit, die man noch sehen kann. Und auch der Neubau des Tempels damals ging auf ihn zurück. Aber er war ziemlich durchtrieben. Er hat mehrere seiner Verwandte ermorden lassen, auch zwei seiner eigenen Söhne, die Thronfolger sein sollten. Er als König der Juden hat seine Nachfolger getötet. Das Interessante ist, er starb schon 4 vor Christus und deswegen geht man von einer Geburt Christi im Jahr ungefähr 6 vor Christus aus, so seltsam das auch klingt. Nun, bei diesem ersten Punkt geht es um Herodes, den König der Juden, der erfährt, dass der wahre König der Juden geboren ist. Und das ist das Dramatische, was natürlich in seinem Denken, in seinem Herzen nun pocht. Und was er für Pläne schmiedet, das schauen wir uns gleich an. Während er regierte und als Jesus geboren war, kamen dann diese berühmten Weisen aus dem Morgenland, aus dem Osten beziehungsweise aus Babylonien. Und ich denke, ihr kennt ja alle das Fest, Heilige Drei Könige, ja? Ganz genau. Oh, es geht eben genau auf diese Begebenheit zurück. Und ich frage einfach mal ganz blöde, was sagt der Bibeltext? Wie viele Könige kommen nach Jerusalem? Können wir das sagen? Doch. 0. Steht hier was von Könige? Nein. Okay. Und das ist schon das Erste, was einfach direkt auffällt. Es sind 0. Hier steht etwas von Weisen, von Magiern, von Sterndeutern. Und keine Könige. Und da ist der Bibeltext deutlich. Und es gibt so einige Mythen über diese Weisen. Ja, das Zweite ist, sie sind 3 an der Zahl. Steht das hier irgendwo? Nein, steht nicht explizit. Es kann sein, dass es 3 waren. Origenes im 3. Jahrhundert hat das als erstes mal so genannt, dass es 3 waren. Vielleicht wegen den 3 Geschenken, vielleicht wegen der vollkommenen Zahl. Wir wissen es nicht. Manche gehen von 4, manche von 12 aus. Wir wissen es schlichtweg nicht. Manche kennen sogar die Namen der 3. Kaspar, Melchior und Balthasar. Im Bibeltext steht nichts. Und eines der interessantesten Sachen, wie ich finde, auch gestern noch in einem WhatsApp-Status gesehen, sie stehen mit den Hirten im Stall? Nein. So rührend das auch immer dargestellt wird, die Hirten sind den Weisen nie begegnet. Wenn ihr nochmal in Vers 11 reinschaut, dann steht da, als sie in den Stall gekommen waren, nein, sie sind in ein Haus gekommen. Ja, wie lange Jesus im Stall letztlich hausen musste, das wissen wir nicht, aber sie sind irgendwann nach 40 Tagen nach Jerusalem in den Tempel gegangen. Also spätestens da war er dann erstmal da raus und danach, wahrscheinlich als die Reisewelle abgeebbt ist wegen der Volkszählung, haben sie dann ein Haus zum Wohnen dort gefunden. Zudem deutet Vers 16 dann später an, Herodes ließ alle Jungen im Alter unter 2 Jahren töten. Das zeigt, dass er ungefähr weiß, wie alt Jesus Christus ist. Die ganze Reisezeit, Forschungszeit der Weisen mit eingerechnet, kommt man ungefähr darauf, dass Jesus zwischen einem halben Jahr und 2 Jahren alt sein muss. Also die Begebenheit spielt wesentlich später als die ganze Stallgeschichte. Weiß man vielleicht nicht, ja, aber vielleicht ein bisschen zum Nachdenken, wen man sich da in den Stall holt. Aber wer waren nun die Weisen? Ich habe es einfach mal so formuliert, es ist eine unbekannte Anzahl an Gelehrten, die der Stern- und Traumdeutung mächtig waren und aus dem Osten, aus Babylon, kommen. Ja, es sind mindestens 2 in der Zahl, weil hier die Mehrzahl genannt ist. Und sie kommen nach Jerusalem. Und fragen sich dort durch. Ja, müssen wir uns so vorstellen, dass sie was gesehen haben. Sie kommen dorthin und fragen nun, was das ist. Bemerkenswert ist, Vers 2, dass sie sich der Umstand der Geburt von Jesus Christus sehr sicher sind. Ja, sie fragen nicht, ist er geboren, sondern sie fragen, wo ist der König der Juden? Wo befindet er sich gerade? Er ist geboren, wo befindet er sich gerade? Und sie machen deutlich, sie glauben daran und wissen, dass er bereits existiert. Und der Grund ist eben, dass sie seinen Stern gesehen haben. In ihrem Land, im Morgenland, im Land Babylonien, im Osten, haben sie seinen Stern gesehen. Den Stern des geborenen Königs. Und deswegen sind sie da, weil sie den Stern gesehen haben, mit dem Ziel, ihn anzubeten. Das heißt niederknien. Vor ihm und anzuerkennen, wer er ist, sich ihm zu unterwerfen, anbeten. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt um diesen Stern. Kann da viele Fragen zu stellen. Ja. Was haben die Weisen da gesehen? Woher haben Sie dieses Verständnis, dass da ein König der Juden geboren ist? Ja, ein besonderer jüdischer König? Warum nennen Sie ihn seinen Stern? Warum sollen Sie als Heiden kommen und einen Juden anbeten? Woher kennen Sie das Haus, den genauen Ort? All solche Fragen sind mir durch den Kopf gegangen und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Also was haben die Weisen gesehen? Moderne Theologen sagen gar nichts. Die haben gar nichts gesehen. Mit ihrer berühmt-berüchtigten, fatalen und zerstörerischen, historisch-kritischen Methode gehen sie an Texte heran und ordnen die Geburtsgeschichten von Matthäus und Lukas als entstandene Legenden ein. Als theologische Aussageabsichten, so wird es formuliert. Das wird irgendeine Absicht haben, aber es war nie so geschehen. Sie deuten den Stern in der Regel als mythologisches oder als symbolisches Motiv in der Verkündigung. Also da steckt irgendwas hinter, was man braucht, was eine Symbolik hat. Und sie sagen, alles, was wir von der Bibel kennen, an Wundern, kann es nicht gegeben haben. Natürliche Phänomene am Himmel waren es auch nicht. Es ist einfach nur ein Symbol. Manche, und das ist schon seit der Spätantike so, haben sich immerhin auf die Suche gemacht nach natürlichen Erklärungen und astronomische, astrologische Theorien, eben diesen Stern von Bethlehem zu erklären. Dass da Jupiter und Saturn in einer Linie stehen, das war um 7 vor Christus. Dass da eine komplexe Konstellation von Sonne, Jupiter, Venus und Mond war im Jahr 6 vor Christus oder irgendwelche unbekannten Kometen oder Novas, also sehr helle Lichterscheinungen im Weltall. Aber all diese Versuche, das zu erklären, sind nach meiner Ansicht nach unzureichend. Ja, warum ist hier kein Stern im Sinne eines natürlichen Himmelskörpers gemeint? Und das möchte ich mit euch kurz durchgehen, weil dieser Text, der gibt uns Hinweise darauf, dass es nicht einfach ein Stern ist, wie wir ihn oben sehen als Himmelskörper, sondern der Stern verschwindet augenscheinlich und taucht wieder auf. Ja, wenn wir uns Vers 9 anschauen, Vers 9 anschauen, dann steht da, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten. Sie hatten ihn mal gesehen, sind nach Jerusalem gekommen und nun, mit Vers 10, ist da auf einmal diese Freude wieder da, dass sie den Stern wieder sehen. Ja, Freude da, vollendete Vergangenheit und auf einmal sehen sie ihn wieder. Der Stern bewegt sich, und zwar von Osten nach Westen. Das ist, glaube ich, je nach Verständnis, glaube ich, wenn die Erde sich so rumdreht, ist das einfach so, dass die Sterne sich in dieser Richtung bewegen. Aber Vers 9 sagt uns noch mehr. Und dazu müssen wir wissen, wo Bethlehem liegt, von Jerusalem aus gesehen. Und zwar liegt Bethlehem südlich von Jerusalem. Und damit zieht der Stern von Norden nach Süden. Und das ist schon wirklich, wirklich seltsam. Ja. Und der Stern bewegt sich, so lesen wir weiter in Vers 9, auf diesem 10 Kilometer langen Weg vor ihnen her. Er geht vor ihnen her. Und er bleibt an einer Stelle stehen. All das sind Hinweise, die wir im Bibeltext haben, die uns darum schließen lassen, dass es kein natürliches Himmelsobjekt ist. Nun kann man wieder mutmaßen, was es ist. Und die beste Erklärung, die ich gefunden habe von Arnold Fruchtenbaum, selber Jude und hat sich zu Jesus Christus bekehrt, messianischer Jude, hat in seinem Buch Das Leben des Messias gesagt, das ist sehr wahrscheinlich die Shechina-Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit, dieser Glanz, den die Engel umgab, als sie bei den Hirten waren, diese Herrlichkeit, die mit dem Volk Israel war zur Zeit Moses und sie durch die Wüste leitete. Also ein jedenfalls übernatürliches Phänomen. An der Mangelung eines Wortes haben die Weisen gesagt, dies sei sein Stern, den sie gesehen haben. Das sind Hinweise, die wir zumindest so vom Text haben. Ja? Vielleicht habt ihr euch selber schon mal Gedanken gemacht, seid zu anderen Schlüssen gekommen, ist letztlich nicht so schlimm. Aber ich denke, der Bibeltext zeigt uns, dass hier Phänomene am Laufen sind, die übernatürlich sind, die göttlich sind, diese göttliche Führung. Aber was man noch fragen kann, ist, woher wissen Sie das alles? Ja? Woher wissen Sie, dass da etwas Übernatürliches ist, dem Sie folgen sollen? Und warum folgen Sie dem? Im Alten Testament finden wir Anhaltspunkte und eigentlich nur eine Stelle, die zumindest den Zeitraum der Geburt Jesu Christi etwas eingrenzt, aus Daniel 9. Ja, vielleicht hatten sie Kontakt zu jüdischen anderen Gelehrten, aber wo wurde das Buch Daniel denn geschrieben? In Babylon. Daniel befand sich zu der Zeit in Babylon und in ihrem Land, wo sie herkommen. Daniel selbst gehörte sogar zu den Weisen, zu seiner damaligen Zeit. Er hatte keine Horoskope und so weiter betrieben, aber er war ein sehr weiser Mann und war sogar zu einer Zeit lang, Daniel 5, Vers 11, ihr Oberster. Er gehörte mit zu dieser Riege damals und war eine so herausragende Persönlichkeit, überaus bekannt, weil er unter anderem einmal allen Weisen das Leben rettete, als er den Traum Nebukadnezars erzählte und auch deutete. Daniel 2. Ergo, es befand sich im Besitz der babylonischen Astrologen ein Buch eines ihres früheren Führers, dem Propheten Daniel, der einen Zeitplan für das erste Kommen des Messias enthüllt hat. Das kann sehr gut sein, dass es deswegen war, dass sie dem gefolgt sind. Aber warum kommen sie dann mit der Absicht, einen jüdischen König anzubeten? Woher wussten sie das? Dass er ein König sein würde? Warum ist es sein Stern? Und da, ich weiß es nicht genau, wir können mal 4. Mose aufschlagen, ob sie das auch wussten. Das ist zumindest ein Hinweis, auf den einige Kommentatoren verweisen. Und dieser Vers, den wir jetzt lesen werden, aus 4. Mose 24, den deuten die Ausleger letzten Endes auf Jesus Christus. Das ist eine prophetische Rede, die hier in 4. Mose 24, Vers 17 gesprochen wird. Erinnert euch vielleicht noch, vor kurzem hat Jörg darüber gesprochen, über den Propheten Bileam. 4. Mose 24, Vers 17. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor, ein Stern aus Jakob, ein Zepter erhebt sich aus Israel, zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Viele sagen, ja, das hat sich in David schon teilweise erfüllt, aber letzten Endes erst bei dem, der da kommt, Jesus Christus. Und das ist eben der Prophet Bileam, der hier Königsherrschaft und diesen Stern irgendwo zusammenbringt, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass sie das wussten. Denn woher stammt Bileam? Dreimal dürfte raten, aus Babylon. Aus dem Land Mesopotamien, dem Zweistromland. Das könnte ihnen eine Hilfe gewesen sein, dass sie all das verstanden haben, mit der Absicht zu kommen, den König der Juden, den Wahren, anzubeten. Woher kennen Sie das Haus? Ist vielleicht noch die letzte Frage. Nun, da gibt uns Vers 9 zurück in Matthäus 2 eine deutliche Antwort. Und das hat letztlich auch wieder mit Glauben zu tun. Glauben wir dem, dass dieses übernatürliche Phänomen, so wie es hier beschrieben steht, wahr ist? Und ja, ich glaube das. Dass Gott den Stern vor ihnen herführt, bis er stehen bleibt, sodass sie wussten, dort ist der Platz. Ja? Dort bleibt der Stern stehen. Ich hoffe, damit ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht zu haben bei manchen Fragen. Mir hat das geholfen, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Aber letztlich, was halten wir davon? Es ist wie beim letzten Mal, dass es um die Glaubwürdigkeit der Bibel geht. Versuchen wir alles Mögliche zu erklären oder eben neutestamentliche Theologen mit dieser Bibelkritik, dass sie alles wegerklären? Vertraue ich der Wahrheit der Schrift? Vertraust du? Ja, wie bei der Jungfrauengeburt geht es hier um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Denn wenn wir sagen, das kann alles nicht gewesen sein, das kann nicht wahr sein, wer entscheidet dann, was wahr ist und was nicht? Du oder ich? Wer sagt dann, das stimmt und das stimmt nicht? Wo können wir dann noch Gottes Wort vertrauen? Deswegen ist mein Aufruf heute wieder an dieser Stelle, wir müssen der Bibel in ihrem Ganzen vertrauen, weil sie Gottes Wort ist. Und weil sie von Gott ist, ist sie wahr. Weil er wahrhaftig ist, sie ist irrtumslos, weil er ohne Fehler ist. Das Zweite, was ich euch noch mitgeben möchte, liest die Bibel genau. Wir können hier durch einfache Lesungen ganz viele Dinge entdecken, beobachten. Wenn wir den Kontext anschauen, werden manche Fragen plausibel beantwortet. Und manchmal ist es so, dass wir bei unserem Bibellesen mit Fragezeichen einen Text lesen. Ich schreibe mir Fragezeichen dahin, weil ich gerade nicht weiß, was es vielleicht bedeutet. Und oft ist es so, und dazu möchte ich euch ermutigen, im umliegenden Zusammenhang finden wir oft Antworten. In den Parallelstellen in manchen Bibeln, die helfen auch, um Dinge zu verstehen. Dass wir uns nicht von Gesellschaft, von Internet, von Hollywood oder von WhatsApp-Status beeinflussen lassen, sondern prüfen, was die Schrift sagt. Das ist meine Ermutigung an euch, auch mit diesen beiden Exkursen, und damit ist jetzt aber auch Schluss. Ich möchte nur zeigen, die Bibel gibt Antworten. Und die dürfen wir für voll nehmen. Du darfst Gottes Wort ganz vertrauen. Okay, nun gehen wir wieder zurück in diese Geschichte hinein. Vers 3, König Herodes hört es, ganz Jerusalem hört es und alle sind bestürzt, so steht es hier. Ja, die Reaktion des amtierenden Königs der Juden ist natürlich sehr krass, es ist nachvollziehbar. Er ist der König der Juden und jetzt hört er auf einmal, da ist der König der Juden geboren. Und er wusste selbst, er ist kein Nachkomme Davids, ja, er kommt aus dem Stamm oder aus dem Geschlecht Esaus. Er hatte keinen Anspruch letztlich auf den Thron, wenn der rechtmäßige König kommt. Und darum wird er sehr bestürzt und erdrückt und nicht nur er, sondern auch ganz Jerusalem. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum sind die Leute in Jerusalem auch alle bestürzt? Die haben doch den Messias erwartet, oder nicht? Nun, manche gehen davon aus, dass all dessen, was Herodes getan hat, diese ganzen Morde und alles, was ihm nicht passte, aus dem Weg geräumt hat, dass sie deswegen Angst hatten, er könnte wieder etwas anrichten. Hat er das getan? Hat er getan. Wenige Zeit später, das berichten uns die Verse 16 bis 18, hat er den Auftrag gegeben, alle Jungen im Alter von bis zu 2 Jahren in der Gegend und in Bethlehem zu ermorden. Ihre Furcht war nicht ohne Grund. Herodes jedenfalls betreibt weiter Nachforschungen. In Vers 4 lesen wir das. Er versammelt die hohen Priester und die Schriftgelehrten zusammen, die geistliche Elite Israels, die, wie wir Freitag noch von Jörg gehört haben, ihn abgelehnt haben und unter anderem zu Tode gebracht haben. Aber an dieser Stelle hatten sie die Antwort. Und die Antwort kommt woher? Aus der Bibel. Da kommt die Antwort her. Ja? Schaut hinein, Vers 6 oder Vers 5 und Vers 6. Sie sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Aus dir kommt der Führer hervor, der mein Volk hüten wird. So hat es der Prophet Micha bereits geschrieben. Ihr könnt das schon mal aufschlagen. Micha 5, Vers 1. Wir lesen das nochmal dort in seinem Kontext im Alten Testament. Und er hat es so präzise geschrieben, dass er nicht gesagt hat, ja, irgendwo in Bethlehem. Nein, er hat sogar das Bethlehem bestimmt. Wenn wir jetzt in Micha 5 lesen, und es gab nämlich mehrere Bethlehem im Land Israel. Ja, noch eins in der Nähe von Galiläa, in der Nähe von Nazareth. Nein. Micha 5, Vers 8, 1 sagt, und du, Bethlehem, Ephrata. Ganz genau beschrieben, der du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher bei Israel sein soll. Seine Ursprünge von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also, Matthäus ersetzt hier dieses Ephrata eben durch Juda in seinem Zitat, weil es eben genau dieses Land betrifft. Er lässt den letzten Teil weg, fällt uns vielleicht auch auf, wo der Messias, der Kommende, beschrieben wird als der Ewige, also letztlich als Gott, seine Ursprünge in der Ewigkeit hat. Und Matthäus ergänzt noch einen kleinen Teil, wenn es euch aufgefallen ist. Er spricht nicht nur von Herrscher oder Führer, sondern eben auch der Hirte aus Bethlehem. Das ist wahrscheinlich aus 2. Samuel 5 entnommen, dass er sein Volk hüten wird, dass er sie behirten wird. Und hier wird deutlich gesagt, wo der Christus geboren werden soll. Und damit wird einmal mehr die Erfüllung des Wortes Gottes deutlich. Und wieder einmal darfst du ermutigt sein, wie auch in der kommenden Woche, das Wissen durch die Heilige Schrift. Es kann dich ermutigen, wenn wir wissen, das wurde, ich glaube, 8 Jahrhunderte vorher geschrieben und es hat sich erfüllt. Der genaue Ort, es ist eingetroffen. Aber indirekt möchte ich sagen, warnt der Bibeltext, Wissen alleine reicht nicht. Die Gelehrten von Israel hatten dieses Wissen. Und wie war ihre Reaktion? Sie sind nicht hingegangen, um anzubeten. Ihre Reaktion war durch und durch ablehnend gegenüber Jesus Christus. Bis hin zu den Mordgedanken und zu den letzten Worten in der ganzen Menge ans Kreuz mit ihm. Die Gelehrten wissen alles, aber sie machen sich nicht auf den Weg, um ihn anzubeten. Sie gelangen nicht zu dieser Freude, zu der die Weisen gekommen sind, als sie das Kind sahen und wussten, sie sind am Ziel. Nein, die Reaktion von ihnen und bei Herodes noch deutlicher war Ablehnung. Aber nun lasst uns mit den Versen 7 und 8 zurück im Matthäusevangelium noch ein Stück weit in das Herz von Herodes hineinschauen. Herodes berief die Weisen heimlich und erforschte von ihnen genau die Zeit der Erscheinung des Sterns und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin, forscht nach dem Kind. Wenn ihr es gefunden habt, berichtet es mir, damit ich komme und es anbete. Also die Prophezeiung ist so deutlich, dass Herodes direkt ein Treffen mit den Weisen vereinbart. Und er tut das heimlich, was schon erst einmal sehr komisch ist. Ja? Herodes geht nun der Information über den Geburtsort nochmal sicher, dass auch die Zeit stimmt. Ja, dass Raum und Zeit zusammenkommen, wir sind davon abhängig, das ist so. Und seinen heimlichen Plan möchte er in die Tat umsetzen. Er schickt sie also los, beantwortet ihre Frage. Die Frage war ja, wo ist er? Er ist in Bethlehem. Und schickt sie mit einem doppelten Auftrag dahin. Er forscht genau, er forscht fleißig das Kind oder nach dem Kind, stellt Nachforschungen an. Und wenn ihr es gefunden habt, kommt, damit auch ich hingehe und es anbete. Frage des Herzens, ist diese Aussage von Herodes echt? Ich denke, nach dem, was wir später ab Vers 16 lesen, wie er außer sich war vor Wut, wie er grimmt und zornig wird und dann so ein Massaker veranstaltet, weil er nicht herausgefunden hat, wo Jesus genau war, können wir sagen, dass er in seinem Herzen nicht auf Anbetung des Kindes aus ist, sondern er möchte es, weil er der König der Juden ist, wie auch andere seiner Nachfolger beiseite schaffen. Und das ist das Traurige, was bei ihm drin ist, diese Ablehnung. Ablehnung gegenüber Christus. Und letztlich ist es anders ausgedrückt, er betet nicht Christus an, das Kind in dem Fall, sondern etwas anderes, sich selbst. Seinen Ruhm, seine Macht, sein Königtum, was er unbedingt behalten möchte. Darauf setzt er alles, das ist ihm wichtig, darum kämpft er. Und so ist unser Herz gepolt von Anbetung. Wir beten immer etwas oder jemanden an. Nochmal, nicht, dass wir uns irgendwelche Götzen schnitzen und davor niederknien. Darum geht es nicht. Aber zum Beispiel Römer 1, Vers 25 zeigt uns, dass der Mensch entweder den Schöpfer oder etwas von ihm Geschaffenes anbetet. Und wenn wir nicht den Schöpfer anbeten, dann beten wir etwas anderes an. Jeder natürliche Mensch weigert sich Gott, die Ehre zu bringen, ihn anzubeten. Und solange nicht Jesus Christus auf dem Thron des Herzens sitzt und durch Denken, Reden und Handeln Ehre gebracht wird, ist es immer etwas anderes. Ja, wir hören nicht auf, anzubeten, wenn wir Christus ein Stück weit beiseite drängen. Auch wenn wir mit Jesus leben und Christus lebt in mir, auch dann stehen wir in der Gefahr, dass der erste Platz was anderem gehört. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, wir haben es gerade gesungen. All das suchen wir und wir bleiben letztlich leer zurück, wenn wir darin unser Ziel sehen, unseren Sinn sehen. Wir setzen Christus durch was anderes. Besitz, Reichtum, Geld. An unser Vertrauen legen wir in Versicherungen. Uns ist das Vergnügen wichtiger als Gott. Handyspiele, Filme, YouTube. Falsche Liebe, wie wir in Epheserbrief noch vor ein paar Wochen gesehen haben, Sport, was auch immer es in deinem Leben ist, was dir wichtig ist, was du wirklich begehrst, woran du dein Herz hängst, was dich begeistert. Für Herodes war es sein eigener Stuhl, der Königsstuhl. Er hat nicht den Messias angebetet. Was auch immer es bei dir ist, du lehnst vielleicht Christus nicht aktiv ab in deinem Leben. Das glaube ich nicht. Wenn du Christ bist, dann lebst du mit Christus. Christus lebt in dir. Aber dein Reden und dein Handeln zeigt, irgendwas anderes steht da auf dem ersten Platz. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wir brauchen nur hinhören, was wir sagen, und das bewegt uns. Wenn du jetzt merkst, irgendwas ist da mir so wichtig geworden, da hänge ich alles dran, das liebe ich wirklich. Tu Buße und folge dem Stern zu Christus, so habe ich es einfach mal genannt. Kehre um. Bitte Jesus um Vergebung, dass er etwas anderes, diesen Platz eingenommen hat, den Platz der Anbetung, diesen ersten Platz in deinem Leben. Über einige dieser Beispiele musste ich in meinem Leben schon Buße tun, weil sie wichtiger geworden sind. Weil ich so viel Zeit rein investiert habe. Und ich habe gestern noch da gesessen und gedacht, da ist schon wieder was. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, Jesus, verzeih mir das. Hilf mir, meine Prioritäten da richtig zu setzen, mein Leben neu zu ordnen. Du sollst all meine Anbetung bekommen, meine Ehre bekommen durch mein Leben. Tu Buße und folge dem Stern zu Christus. Und wenn du hier sitzt und glaubst noch nicht an Jesus Christus, dann ist genau das derselbe Weg, dass du dich auf den Weg machst zu Christus. Kehre um von deinem alten Leben, voll der Anbetung aller möglichen Dinge, letztlich deiner selbst, aber nicht Christus. Er ist für deine Sündenschuld gestorben, die du gegenüber Gott aufgeladen hast. Ja, weil du nichts von ihm wissen wolltest, weil du ihm nicht die Ehre bringen willst, die ihm gebührt. Bitte um die Vergebung deiner Schuld. Ergreife Christus, weil er ist gekommen in diese Welt, um diesen Auftrag auszuführen. Zu sterben am Kreuz. Für deine und meine Schuld. Weil er dich so lieb hat. Das gilt für dich, der du hier sitzt oder zuhörst, noch keine persönliche Beziehung zu Christus hast. Tue Buße und folge den Sternen zu Christus. Und lass dir die Gedanken zur Anbetung oder hier eben zur Ablehnung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht ist da etwas. Bringe das zu ihm und beginne neu damit, ihn anzubeten, auf den ersten Platz zu stellen, zu sagen, das ist mein Fokus. Du bist mein Ein und Alles. Und in den letzten Minuten möchte ich mit euch noch diese andere Herzenseinstellung anschauen. Diese Herzenseinstellung der Weisen, die nach Vers 9 und Vers 10 hingehen, die wirklich das Kind Jesus Christus anbeten. Und so steht es im Vers 9, siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Also sie machen sich auf den Weg. Sie gehen zu Jesus. Sie haben eine Antwort erhalten auf ihre Frage, wo ist er denn? Eben da, wo sie hingehen und der Stern geht vor ihnen her. Er taucht wieder auf und es ist sonderbar, dass er auf einmal stehen bleibt und sie wussten, sie sind am Ziel ihrer Reise angekommen. Und dann wird dieser große Kontrast gemalt. Ja, in Jerusalem haben wir im Vers 3 gelesen, Bestürzung, Panik. Und hier nun in Vers 10 eine pure Freude. Im Griechischen wird das hier durch vier Worte ausgedrückt, um diese Freude deutlich zu machen. Die Elberfelder übersetzt das auch so: Sie freuten sich mit sehr großer Freude. Sich freuen ist gut. Sich sehr freuen ist super. Mit großer Freude freuen. Toll. Sie freuten sich mit sehr großer Freude. Also eine so überschwängliche Freude, dass sie Jesus nun sehen werden, den König der Juden, diesen besonderen Menschen. Mensch, der Anbetung würdig ist, weil er Gott ist. Und so sind sie am Ziel angekommen und sie kommen in das Haus. Sie sehen das Kind, Vers 11, Maria seiner Mutter, und sie fallen nieder und beten es an. Sie sind, wie eben erwähnt, nicht mehr im Stall, sondern in einem Haus. Sie erblicken das Kind und fallen nieder auf die Erde. Sie beten es an. Sie öffnen ihre Schätze, ihre Schatzkästchen. Sie opfern ihm Gaben. Gold, Weihrauch, ein wertvolles Harz, was, wenn man es verbrennt, gut duftet. Myrrhe, ein kostbares Harz auch, was für wohlriechende Salben genutzt wird. Jesus wird als König bestätigt durch die Weisen. Das ist die Absicht, die Matthäus deutlich machen möchte. Durch Menschen, die nicht zum Volk der Juden gehören, wird der König bestätigt. Er wird als Gott angebetet und ihm werden Opfer gebracht. Und das ist diese Herzenseinstellung, die wir bei den Weisen finden. Sie haben alles gegeben, sie haben alles auf sich genommen. Eine lange Reise, Reisestrapazen, sie haben Risiken auf sich genommen. Sie haben Geld investiert, viel Geld investiert. Sie haben Kraft investiert. Sie haben Zeit hergegeben. Keine Ahnung, wie lang genau diese Reise war, um diesen besonderen König Jesus Christus anzubeten. Wie steht es um dein Herz? Wie sieht deine Anbetung Christi aus? Was bist du bereit für Christus zu geben? Und die Bibel ist da sehr radikal. Sie erinnert uns immer wieder, alles zu geben. Bist du bereit, als dein Nachfolger allem zu entsagen, das Kreuz auf dich zu nehmen und ihm nachzufolgen? Möchtest du, egal ob du isst oder trinkst oder irgendwas anderes tust, ihm die Ehre geben durch dein Leben? Investierst du Geld in sein Reich, seine Gemeinde, im Vertrauen darauf, dass wer segensreich sät, auch segensreich ernten wird? Oder sieht es bei dir eher sparsam aus? Bist du bereit, die rechte Zeit auszukaufen und für ihn zu investieren? Trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes im Vertrauen darauf, dass er für alles Weitere sorgt? Sammelst du dir ewige Schätze oder hängst du dein Herz an Vergängliches und machst dich zum Anbeter dessen? Und das sind nur einige Bibelverse, die dir diese Richtung geben und zeigen, wo die Prioritäten gesetzt sein sollen. Wenn Christus in deinem Leben an erster Stelle steht, dann werden diese Dinge immer mehr und mehr in deinem Leben auftauchen. Du wirst immer mehr und mehr bereit sein, diese Dinge umzusetzen. Und ihn selbst, den glänzenden Morgenstern, wie er dann später in Offenbarung beschrieben steht, zu folgen. Wenn Christus an erster Stelle steht und du dich ihm, seinem Wort, dem Gebet hingibst, in der Beziehung zu ihm aufgehst, dann wird dein Leben Stück für Stück von einer Herrlichkeit zur anderen verwandelt. Dann wird diese Frucht, die er in dir gelegt hat, durch seinen Geist zum Vorschein kommen, mehr und mehr. Wenn du das in deinem Leben aber verneinst und sagst, will ich gar nicht, frage dich, wen betest du wirklich an? Was betest du an? Woran hängt dein Herz? Was begeistert dich? Was tröstet dich? Was liebst du wirklich? Die Weisen zeigen es uns, wen wirklich Anbetung gebührt. Unserem Herrn und Retter Jesus Christus, Gott selbst. Und deswegen nochmal, wenn in deinem Leben dir gerade etwas bewusst wird, du merkst, da bin ich völlig auf dem falschen Weg, das ist mir so wichtig geworden, bitte ihm darum, dass er diese falschen Einstellungen des Herzens dir wegnimmt. Setze ihn wieder an erste Stelle. bete ihn um Vergebung, um Hilfe, dass du dieses Leben so leben kannst. Und er lässt sich dabei nicht alleine. Er hat dir versprochen, dass das, was er in dir begonnen hat, erst vollenden wird, dieses gute Werk. Dass er bei dir ist alle Tage. Dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und das gibt Trost und Zuversicht, dass wir uns nicht ein abkrampfen müssen, sondern dass er es ist, der mit uns geht und uns genau dahin bringen möchte, dass er angebetet wird. Wir schließen mit Vers 12. Und als sie, die Weisen im Traum, eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Die Nachforschungen sind beendet. Das Ziel der Weisen ist erreicht. Aber sie werden den Befehl des Königs nicht ausführen, weil sie von Gott, und das sehen wir immer wieder, Josef bekommt das auch, eine Weisung im Traum bekommen hat. Und der leisten sie Folge. Sie als Traumdeuter wissen das, zu verstehen, was Gott ihnen zu sagen hat. Die Weisung ist sehr deutlich. Sie gehen nicht zu Herodes zurück. Sie ziehen auf anderem Wege in ihr Land. Ob sie Anbeter des Königs Jesus Christus geblieben sind oder nicht, wir wissen es nicht. Wir erfahren nichts mehr von ihnen. Aber unser Bibeltext heute hat uns hoffentlich einiges gezeigt über diese beiden Herzenseinstellungen, die du, egal wer ihr sitzt, ob du schon eine Beziehung zu Christus hast oder nicht, die du haben kannst. Ablehnung oder Anbetung? Das ist die Frage. Ablehnung in dem Sinne, dass etwas anderes den ersten Platz hat und angebetet wird, oder ob es Christus ist. Und es ist im Leben immer wieder so, dass wir neu justieren müssen. Dass wir immer wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, hilf mir, den richtigen Weg zu gehen, die richtige Herzenseinstellung zu haben. Schwarz oder weiß, Vergangenheit oder Zukunft, Dunkelheit oder Licht. Ablehnung oder Anbetung, das ist die Frage. Wie sieht es in deinem Leben aus?